Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Mein Name ist Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Und mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Haßlöcher. Wir sprechen zum Thema Zeitwertkonten erfolgreich einführen. Hallo lieber Thomas, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Freut mich.
Wir haben als erstes in unserem Format ja immer die bekannten 5 Sätze, um deren Vervollständigung ich dich jetzt bitten würde. Der Satz Nummer 1 lautet: Gute HR-Arbeit ist für mich.
Wenn die HR-Abteilung auch als Erfolgsfaktor im Unternehmen wahrgenommen wird.
Könnte durchaus öfter mal der Fall sein, muss ich so sagen. Die Antwort gefällt mir sehr gut.
Ja.
Satz Nummer 2. Ein herausragender HR-Dienstleister zu sein, bedeutet für mich,
Unternehmen wie Dienst, also Beschäftigte wahrzunehmen und ernst zu nehmen, also nicht nur mit Standardlösungen zu kommen, sondern auch Projekte, Ideen so zu gestalten, dass sie auch im Alltag funktionieren.
Klingt super. Einen guten Arbeitgeber zeichnet aus,
Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, sie zu entwickeln und damit auch zukunftssicher zu machen.
Ja, gerade in der heutigen Zeit ist Zukunftssicherheit eines unserer größten Themen. Wunderbar. Wenn ich noch einmal neu in den Beruf einsteigen würde, bin ich gespannt.
Würde ich auf die gleichen prägenden Momente hoffen, die mich zu dir gebracht haben.
Wunderbar, wir steigen auch gleich da ein und spannen den Bogen. Vielleicht jetzt schon mal dein persönlicher Tipp an die HörerInnen.
Gerade bei dem Thema Wertkonto wäre meine Bitte, Dinge zu hinterfragen und nicht immer so zu nehmen, als wäre das schon immer so, sondern gerade bei dem Thema Arbeitszeit und Vorsorge wird sich viel entwickeln und wir stehen vor einem riesigen Umbruch. Also hier nochmal genau hinschauen, wenn man quasi sich mit den Worten auseinandersetzt.
Sehr schön, wunderbar. Und Thomas, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt für deine eigenen Vorstellungen. Wer bist du, was tust du und was vor allem verbindet dich denn mit dem Thema Zeitwertkonten?
Ja, mein Name ist Thomas Haßlöcher, ich bin 50 Jahre alt, Familienvater von 2 Mädels und von Hause aus Rechtsanwalt und beschäftige mich mit dem Thema Vorsorge, insbesondere mit der Lebensphasenvorsorge, wie ich sie ganz gut nennen möchte, seit mehr als 20 Jahren, angefangen bei der Deutschen Bank, DWS, Rechtsabteilung, dort für DAX-Konzerne solche Lösungen entwickeln dürfen und auch irgendwie Blut geleckt als Jurist im Arbeitsrecht dann rausentwickelt in die Kapitalanlage, in Steuerthemen etc. Und jetzt seit mehr als 15 Jahren für den Mittelstand und für Konzerne der Umsetzer einer Plattform für moderne Zeitwertkontensysteme. Das ist mein Traum, das wollte ich schon immer machen und ich lebe meine Leidenschaft, offen gesagt.
Da haben wir doch ganz viel gemeinsam, ja? Allein das Thema Jurist verbindet uns dann in HR, aber dann doch nicht so ganz im klassischen HR-Arbeitsrecht geblieben. Und du hast das Thema Herzblutthema genannt, finde ich auch großartig. Und damit wir unsere HörerInnen noch mal ein bisschen mit reinnehmen, Zeitwertkonto, wie genau definiert sich das? Was ist denn eigentlich ein Zeitwertkonto?
An sich ist es ein Konto, bei dem man Entgeltbestandteile oder in Geld gewandelte Zeitbestandteile beliebig zur Seite legen kann im Unternehmen, also unversteuert, um diese Guthaben, die man dann hat, irgendwann in der Zukunft als bezahlte Auszeit zu nutzen. Einfach gesagt, es ist eine Art Depot oder Girokonto, auf das unversteuertes Geld kommt oder in Geld gewandelte Überstunden, um damit in Phasen des Lebens, in denen man mal eine Pause braucht, sozial abgesichert, Gehalt zu beziehen, krankenversichert zu sein und Rentenpunkte zu sammeln. Also ein ganz flexibles Spar- und Entsparinstrument über den Betrieb.
Das klingt jetzt für manche so ein bisschen so, wie wenn sie einen Sabbatical im Unternehmen machen und das noch etwas vor- oder nachfinanzieren. Ja, da arbeiten sie quasi auch einmal nicht, kriegen aber trotzdem Geld. Wahrscheinlich unterscheidet sich's beziehungsweise ist möglicherweise ja ein Sabbatical damit auch bezahlbar, oder wie geht das zusammen?
Genau, also tatsächlich, du hattest gerade gesagt, Sabbatical ist so die typische verblockte Variante, die kennt man aus dem Staatsdienst, von den Beamten oft auch genutzt, dass man vorarbeitet und nur die Hälfte des Lohns beispielsweise bekommt und dann ein Jahr oder zwei Jahre später die Hälfte des Lohns dann im Rahmen seines Sabbaticals bekommt. Sehr statisch, sehr komplex auch in Teilen. Und dieses Wertkonto flexibilisiert. Also dieses Wertkonto ist eigentlich ein Modell, bei dem du heute noch gar nicht sagen musst, dass du eine Auszeit irgendwann nimmst, sondern du legst erstmal Geld zur Seite. Das ist steuerlich attraktiv, weil du reduzierst dein Gehaltsniveau, hast also weniger Steuerlast. Du kannst das Geld im Unternehmen wunderbar arbeiten lassen über smarte Geldanlage. Und irgendwann in der Zukunft, wenn du das Gefühl hast, jetzt geht's gerade nicht mehr, dann stellst du mit dem Arbeitgeber sozusagen eine Auszeitvereinbarung hin und dann bleibst du beliebig lange Monate, solange dein Guthaben reicht oder wie du eben möchtest, zu Hause und bekommst dein Gehalt. Also eine erheblich höhere Flexibilisierung. Und wenn du diese Auszeit nicht nutzt, weil du zum Beispiel durcharbeitest, dir geht's gut, du hast mit 20 zwar angefangen mit dem Guthabenaufbau, aber mit 60 merkst du alles noch super, dann bekommst du das Geld steuerlich optimiert bei Beschäftigungsende ausgezahlt. Das heißt, du hast ein Bruttosparen wie eine betriebliche Altersversorgung, nur mit wesentlich mehr Flexibilität.
Das klingt jetzt alles erstmal natürlich hochattraktiv. Und wenn man dann so in die Unternehmen reinschaut, dann habe ich das noch nicht so oft und vor allem nicht in breiter Masse gesehen.
Ja.
Und jetzt, ich habe auch mal ChatGPT angesetzt in dem klassischen Roast, den ich ja immer bei diesem Format Your HR Stage mache. Da kopiere ich aus der Webseite oder lasse direkt über die Webseite den Roast laufen. Und da ist genau an dieser Stelle hat sich dann ChatGPT auch etwas verhangen und hat geroastet und zwar geschrieben, Vorsorge als Benefit flexibler und attraktiver machen. Altersvorsorge, aber bitte sexy. Ein Marketingziel, das regelmäßig an der Realität scheitert, mutig formuliert. Und die Frage dazu, warum tun jetzt sich denn die Unternehmen tatsächlich mit Zeitwertkonten so schwer? Das klingt doch alles super attraktiv. Welchen Anstoß braucht denn da HR?
Ja, also tatsächlich die Erfahrung jetzt aus mehr als 20 Jahren, mit aktuell haben wir rund 600 Firmen, die wir begleiten, von Konzern bis kleineren Handwerksbetrieben, da konnten wir viel erkennen. Und was wir vor allem anfangs erkannt haben, ist die Angst vor Flexibilität. Ne? Also wenn du im Schwäbischen oder irgendwo im Hinterland ein Patriarchat hast, das quasi schon bei der Kita die Augen zudrückt und sagt, muss das denn sein, wird es natürlich unheimlich schwer zu sagen, ich lasse die Menschen mal für 3 Monate Sabbatical machen oder ich lasse sie mit 62 früher aufhören zu arbeiten, weil du einfach möchtest, dass der Mensch bei dir bleibt. Also diese lange Leine, dieses Vertrauen, den Menschen die Flexibilität zu geben, das hat Zeit gebraucht bei uns in Deutschland. Das wird jetzt besser. Und seit Corona kann man sagen, ist dieses Thema bezahlte Zeit. Und viele waren ja dann im Bauhaus, ne, wurden bezahlt über das Kurzarbeitergeld und hatten sozusagen das Gefühl, oh, guck mal, gar nicht so schlecht, mal nicht zu arbeiten und Geld zu bekommen. Ja. Da entstand ein Trend zu sagen, ich nehme mein Vermögen, Gehalt, Überstunden und versuche es mit dem Arbeitgeber zu flexibilisieren. Und der Arbeitgeber wiederum merkt, dass er über diese Wertkonten eine viel größere Bindung erzeugt. Also er merkt, dass er da entsprechend Menschen auch langfristig an sich binden kann durch diese starke Emotionalität. Und das Problem, dass es noch nicht so viele Unternehmen gerade im Mittelstand haben und wir reden von 10-12, vielleicht 15% Durchdringung unter den MDAX, also den größeren Unternehmen, liegt daran, dass viele das verwechseln. Sie verwechseln es mit Arbeitszeitkonten, sie verwechseln es mit Altersteilzeit. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass ich Geld zur Seite legen kann oder dass ich eine Fondsanlage betreiben kann. Und das sorgt dafür, dass die Unwissenheit die fehlende Bekanntheit einfach fördert. Und da wollen wir eben ran und da müssen wir auch ran. Um das vielleicht abzuschließen, wir in Deutschland sind das einzige Land in Europa mit diesem System. Und das ist ein Schatz, den wir dort haben, weil wir Beschäftigungssicherung erreichen mit Vergütung und sozialer Absicherung, ohne dass der Staat immer wieder die Geldbeutel aufmachen muss. Und da, glaube ich, ist viel Musik für die nächsten 20 Jahre drin.
Jetzt ist Flexibilität gefühlt gerade so ein Thema, was gar nicht so sehr gesehen wird.
Oh, die Lifestyle-Teilzeit.
Ja, also genau, also nur nach dem Motto, jetzt muss man wieder Ärmel hoch und Produktivität, mehr arbeiten, länger arbeiten, härter arbeiten, motivierter arbeiten, weniger krank sein. Ja, so ein bisschen vom Gefühl her, rein medial, haben wir dieses Thema New Work, bei dem genau das, Flexibilität, Selbstverantwortung und so weiter, Gesundheit, all diese Themen, da kommen jetzt gerade in einen völlig anderen Strudel rein. Wie nehmt ihr das wahr? Trifft das bei euch im Markt auch so zu? Oder sind die Menschen, die sich für euch im Unternehmen für euch entscheiden, dann so überzeugt, dass sie sagen, jetzt gerade erst recht?
Ja, also tatsächlich Letztgenanntes, weil das, was jetzt kommuniziert wird über Lifestyle-Teilzeit, was die Regierung, ich bin ja öfter in Berlin, um über Brücken in die Rente zu sprechen, weil also ich werde als Fachexperte auch gerne mal mitgenommen für so bestimmten Themenfeldern, ist ja ein völlig falscher Weg. Ne? Also wenn wir von Lifestyle-Teilzeit reden, ist das ja so ein negatives Element, dass wir Teilzeitmenschen nicht zutrauen oder dass die quasi keine effektive Arbeit leisten.
Richtig.
Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben eine relativ große Klinik mit 5000 Angestellten, die dieses Wertkonto seit jetzt 3 Jahren oder 2,5 Jahren nutzt. War letztes Jahr auf der Handelsblatt-Tagung mit uns. Und diese Krankenschwestern und Krankenpfleger sind total dankbar, dass sie das Modell haben, weil die ackern ziemlich stark, auch auf Teilzeitbasis, generieren die Überstunden. Diese Überstunden waren bisher immer ein Dorn im Auge beider Seiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, weil sie einfach Brutto-Netto-Effekt, du weißt, was ich meine. Und auf der Unternehmensebene war es bilanziell ein Super-GAU, diese Überstunden. Also was hat man getan? Man hat die Überstunden kapitalisiert, also in einen Geldwert verpackt, die Stundenlöhne, und brutto unversteuert in das Konto gepackt, damit die Dame mit Mitte 60, Anfang 60 sagen kann, ich bleib zu Hause, ich bin platt, ich kriege aber noch meinen Lohn aus den vor 20 Jahren erdienten Überstunden. Und das zeigt doch, dass die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit doch nichts mit einer Teilzeit zu tun hat, sondern es hat damit was zu tun, wofür ich arbeite, wie die Anreize sind, dass ich mehr oder generell Leistung erbringe. Und ich glaube, da müssen wir hin. Wir müssen die Attraktivität der Arbeit erhöhen. Und dann ist eine Teilzeit genauso gut, wenn man zum Beispiel noch on top ein paar Überstunden macht, wie eine Vollzeitkraft. Und ich glaube, da müssen wir mehr tun. Und das Wertkonto kann diese Motivation schaffen, weil sie eben diese Motivation für die Menschen in Zukunft emotionale Zeiten zu generieren einfach fördert.
Mhm. Du hast einen ganz spannenden Satz gesagt. Sie haben die Überstunden kapitalisiert.
Ja.
Und da fängt es wahrscheinlich schon bei vielen Arbeitgebern an, weil die sagen, der Mensch, Überstunden werden nicht bezahlt. Ne? Die nimmst du entweder und ansonsten werden die gekappt. Teilweise sind ja auch die Arbeitsverträge entsprechend. Und es gibt sehr viele Unternehmen, die es, sage ich mal, ja, wie soll ich das jetzt vorsichtig formulieren, es zulassen, erwarten, dass sehr viele, ja, ne, fangen wir mal ganz vorsichtig an, es zulassen, dass sehr viele Überstunden anfallen, vielleicht bis hin zum Erwarten und dann kriege ich nichts. Jetzt dann natürlich einen Wunsch zu bringen, zu sagen, lass uns das kapitalisieren, ist ja für die Arbeitgeber da in dem Fall, die so denken, erstmal nicht attraktiv, oder?
Ja, welche also
Vorteile
tatsächlich.
Hätten die denn dann?
Ja, die Arbeitgeber, die mit Vertrauensarbeit arbeiten, ne, gibt's ja auch sehr viele, ist ja auch legitim. Die können zum Beispiel über Bonifikation, kann der Mensch sich sozusagen Zeit kaufen über Entgelt. Also du kannst ja normal keine Zeit kaufen, geht ja nicht, ne? Das ist sozusagen. Aber in diesem Modell kannst du zum Beispiel sagen, meine 20.000 Euro Bonus, die ja steuerlich extrem bei den Menschen dann wirken in dem Jahr, die packe ich unversteuert in dieses Konto. Durch meine Mehrarbeit, die ich halt als Bonus dann bekommen habe, kann ich mir damit vielleicht in 3, in 10, in 15 Jahren ein halbes Jahr früher freigönnen, anhand mir dann gezahlter Vergütung. Und so haben wir zum Beispiel Kunden, eine Nachhaltigkeitsbank beispielsweise, die dort für ihre Mitarbeiter den Gegenwert einer Woche in Euro in dieses Konto packt. Also jeder Mitarbeiter bekommt eine Woche in Geld geschenkt, um damit in x Jahren vielleicht ein Sabbatical, ein früher frei, eine Pflegeauszeit zu organisieren. Das heißt, wir sagen den Menschen nicht, mit Zeitwertkonto musst du Überstunden einführen, sondern wir sagen, egal ob du Überstunden hast oder nur Entgelt, du kannst mit beiden bezahlte Auszeiten generieren. Und ich glaube, dort spielt dann auch die Musik, dass das Modell eben passend zum Unternehmen organisiert werden kann.
Jetzt hast du vermutlich noch ein anderes Thema gerade angesprochen, dass viele dann betrifft, wenn Sie sagen, ja, wir haben es bislang nicht gemacht, weil ich mich langfristig festlegen muss, ja, in 15, in 20 Jahren. Nach dem Motto, ich spare jetzt etwas an, um Flexibilität für eine Zeit, die ich selber noch gar nicht in der heutigen Zeit überblicken kann. Ja, wer weiß, ob es denn überhaupt mein Unternehmen bis dahin noch gibt.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen, hält vielleicht viele auch ab. Was entgegnest du dann solchen Managern oder Geschäftsleitungen?
Den Menschen sage ich, anders als jede Altersvorsorge ist dieses Zeitwertkonto übertragbar und auszahlbar. Das heißt, sowohl als Mensch muss ich mich heute noch nicht entscheiden, in 20 Jahren eine Auszeit zu machen. Ich muss auch nicht sagen, anders bei der betrieblichen Altersvorsorge, ich spare jeden Monat verpflichtend, sondern ich kann jedes Jahr neu entscheiden. Zum einen. Das heißt, ich bin im Hier und Jetzt und kann hier und jetzt entscheiden, ob ich Entgelt zur Seite lege oder Überstunden oder eben in diesem Jahr nicht. Passiert nichts Negatives, ich habe dieses Konto eben nicht befüllt. Die Geschäftsleitung bekommt die Info, wenn der Mensch, wenn du jetzt das Unternehmen verlässt, entscheidest du als Mensch, lasse ich mir das Geld auszahlen, egal wie alt du bist. Dann hast du einmal einen super Betrag oder du nimmst es mit zu deinem neuen Chef. Der alte Chef jedenfalls wird dich und das Konto los, was bilanziell und so weiter riesige Vorteile mit sich bringt. Also insofern, das Gute ist, wir planen langfristig, aber wir handeln kurzfristig. Okay. Und das macht dieses Modell auch für alle Beteiligten sehr flexibel.
Mhm. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen nachfragen von der Funktionsweise her. Du hast gesagt, es ist wie ein Girokonto zu sehen. Also ist es in dem Moment schon ein Girokonto des Arbeitnehmers? Also hat er quasi, oder anders gefragt, hat der Arbeitgeber Zugriff auf dieses Geld und kann damit arbeiten und es gibt quasi nur einen Auszahlungsanspruch gegen den Arbeitgeber? Oder ist es so ähnliches wie bei einer Mietkaution, wo das am Prinzip erstmal Geld des Mieters ist und nur im Falle eines Falles der Vermieter darauf zugreifen kann? Wem gehört das Geld denn in dieser Zwischenzeit?
Genau, also das Geld, das nicht ausgezahlte Gehalt, bleibt beim Arbeitgeber, ne? Weil du hast ja nur eine Forderung juristisch und das Geld, die Liquidität, bleibt beim Chef. Der Gesetzgeber war aber nicht doof, und der hat im Gesetz geschrieben, dass dieses nicht ausgezahlte Geld oder das gewandelte, die gewandelte Überstunde Insolvenz zu sichern ist. Das heißt, unser System ist so aufgesetzt, dass immer ein Insolvenzschutz dabei ist. Das heißt, die Gelder werden separiert vom Chef angelegt in einen Fonds, in Versicherungen, wie auch immer du das magst, damit, wie du richtig sagst, in einer Insolvenz des Arbeitgebers die Gelder nicht weg sind. Und der Arbeitgeber kann mit dem Geld auch nicht faktisch arbeiten, sondern das arbeitet für die Menschen. Weil wirtschaftlich, juristisch ist es zwar noch Arbeitgebergeld, aber rein arbeitsrechtlich gehört es schon dem Menschen. Das heißt, die Guthaben entwickeln sich und damit entsteht ein höherer Auszeitanspruch oder ein höherer Vermögenswert. Das ist immanent in den Wertkonten integriert als Sicherungssystem.
Mhm. Jetzt müssen wir natürlich auch so ein bisschen mal vielleicht eure Rolle dabei beleuchten, ne? Was genau macht ihr? Seid ihr diejenigen, die diese Konten führen, sozusagen nach dem Motto, wo dieses Girokonto läuft, als eine Art Bank? Seid ihr beratender Dienstleister? Seid ihr Softwarehersteller, mit dem man das dann per Software verwalten kann? Was genau macht ihr denn?
Also letztlich hast du alle Bausteine fast schon genannt und wir sind diejenigen, die alle fünf Bausteine, die du brauchst fürs Zeitwertkonto, aus einer Hand anbieten. Wir nennen das fünf Elemente und wir sind ein One-Stop-Shop. Du kannst dir das so vorstellen wie Booking.com für die Hotels. Sind wir die Zeitwertkontenplattform PensTech und auf dieser Plattform docken sich die Unternehmen an. Und dann können die Unternehmen sagen, ich möchte, dass das Geld für die Mitarbeiter in Fonds oder Versicherung angelegt wird oder in Lebenszyklusmodellen. Junge Menschen hohe Aktienquote, ältere geringere. Und wir bauen auch den juristischen Rahmen, das Arbeitsrecht drumherum und den Insolvenzschutz. Und so hast du quasi aus einer Hand mit einem einzigen Plattformgedanken die Wertkonten standardisiert umgesetzt. Und dann kannst du das natürlich noch immer weiter treiben. Manche Unternehmen wollen Digitalität auch bei der Einzahlung mit so einer App oder so, ne? Du willst vielleicht kommunizieren mit so einem Auszeitrechner. Auch das machen wir. Wir möchten, dass der Mittelstand auf Augenhöhe mit den großen Jungs und Mädels Wertkonten, Vorsorgesysteme nutzt und auch attraktiv als Benefit umsetzen kann. Und dafür brauchst du diese fünf Bausteine.
Okay. Das klingt sehr interessant und vor allem spannend fand ich jetzt gerade, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich kann dann als Mitarbeiter selbst sagen, wie dieses Geld angelegt wird, um das entweder ja risikofreudig oder weniger risikofreudig anzulegen, so wie wenn ich heute meine Handy-App rausziehe und sage, ich lege das in Aktien an oder kaufe mir ein ETF, ist das im Prinzip die gesicherte Variante über den Arbeitgeber steueroptimiert, richtig?
Korrekt, genau. Der typische Arbeitgeber bietet da keine allzu große Wahlfreiheit, um die Komplexität auch gering zu halten. Typischerweise hast du zwei Anlagemodelle, bei etwas größeren Firmen vielleicht noch eins mehr, aber in der Regel zwei. Ein konservatives Modell, vielleicht ohne Aktie, wo du so 2,5% Verzinsung bekommst über einen kollektiven Versicherer, den wir dort haben. Und die zweite Variante ist kombiniert mit ETF oder eben Fonds, wo du dann bei vielleicht als 30-, 40-Jähriger 60% Aktienquote hast und als etwas Älterer dann langsam runtergleitest auf die 20 oder drunter Aktienquote mit dem Ziel, über 5% Rendite im Schnitt zu erwirtschaften nach Kosten. Und das kommt halt super an, weil du emotional kommunizierst, zielgerichtet, willst du eher flexibel und konservativ anlegen oder eben für dein früher gehen. Und dadurch kann auch jeder so sein Anlagemodell sich entsprechend entscheidend aussuchen. Und das Gute ist, die Kosten, das ist ja auch immer ein Thema, ne? Bei der Vorsorge sind wir ja alle wieder jetzt überlegen, was kommen für Modelle, was kosten sie. Ist es oft so, dass der Arbeitgeber unsere Kosten übernimmt. Und dadurch hast du auch, was die Anlageeffizienz angeht, ein hochgradig attraktives Modell.
Jetzt klingt One-Stop-Shop, wie du es genannt hast, erstmal nach, da gehe ich hin, kaufe was ein und kann sofort loslegen. Wie sieht es denn in der Praxis aus, wenn jemand ein Zeitwertkonto einführen möchte im Unternehmen oder Zeitwertkonten, das ist das System, was passiert da und in welchem Zeitrahmen passiert das?
Ja, Also du kannst, also du solltest dir als Arbeitgeber, egal wie groß du bist, so ein Quartal Zeit lassen. Also du fängst arbeitsrechtlich an, dann machen wir die Zusage, dann machen wir den Insolvenzschutz und die Plattform, dann suchen wir uns die Geldanlage aus und überlegen den Punkt der Kommunikation. Und da ist so ein Quartal schnell rum, weil der soll ja auch noch normal arbeiten, der Arbeitgeber. Größere Projekte gehen schon mal ein Jahr oder auch vielleicht sogar 2 Jahre, wenn Betriebsräte dabei ist oder du brauchst eine tarifvertragliche Öffnung oder so, dann dauert das auch länger. Aber in 3 Monaten bist du eigentlich, wenn du so ein vernünftiges Modell bist mit rechtsverbindlicher Umsetzung, bist du eigentlich mit 3 Monaten gut dabei.
Mhm. Auch spannender Punkt, Thema Betriebspartner. Stehen die für gewöhnlich da auf der Seite, die sagen, ja, Zeitwertkonten sind toll, oder sagen die eher, nee, das ist schwierig, wir müssen die Menschen schützen, weil natürlich dann umgekehrt der Reiz, jetzt viele Überstunden zu machen, weil ich ja einzahlen will, ich will ja sparen, na, will ja mein Geld vermehren und der Hebel wird ja größer, je mehr ich jetzt einzahle, dass die sagen, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht. Die Menschen sollen eher geordnet arbeiten, gesünder arbeiten und nicht so verleitet werden. Wie erlebt ihr das?
Ja, tatsächlich gibt's diese Variante noch immer. Man hat es früher Hamstern für die Rente genannt, ne? Also dieses, ich lese mal ein bisschen mehr oder ich arbeite mehr, auch inhaltlich, um eben dieses Frühjahr frei zu haben. Mittlerweile ist es so, dass wir einmal im Jahr beim Deutschen Betriebsrätetag sind und dort schulen wir Betriebsräte. Und wir merken sehr positive Resonanz, ne? Weil die Menschen auch spüren, junge Generation, Sabbatical, mittlere Generation, Pflege, ne? Der Großeltern, der Eltern, Auszeiten auf dieser Basis, weil keiner will Pflege auf Pump. Oder eben dieses früher Gehen, was gerade bei Betriebsräten ja, die oft meistens über 50 sind, ne, und die dann schon überlegen, wie könnte ich eigentlich früher gehen und die Altersteilzeit viel zu teuer ist, da entsteht eine positive Dynamik. Und bis vor einiger Zeit hat zum Beispiel IG Metall noch gedacht, als Gewerkschaft, ein Zeitwertkonto ist ein Modell, bei dem man Rentenpunkte verliert. Das wäre jetzt wieder ein Sonderthema eigentlich für uns beide, aber kurz gesagt, dadurch, dass ein Zeitwertkonto eine gestundete Vergütung ist, also ich schiebe die Einzahlungssumme in die Zukunft und bekomme sie noch vor der Rente, verschiebe ich auch nur die Rentenpunkte. Das heißt, ich bekomme auf dieses Geld definitiv meine Rentenpunkte, wohingegen, wenn ich eine BAV mache oder ein Jobrad, verliere ich Rentenpunkte, weil ich gebe es in ein anderes System, in den Jobrad, ins Jobrad oder in die Altersversorgung. Dadurch verliere ich Rentenpunkte und deshalb fand die IG Metall BAV und Jobrad doof. Bei Wertkonten haben sie jetzt gemerkt, oh, gar nicht so doof, das ist ja eine gestundete Vergütung. Und wenn die Rendite, und das ist auch so ein Schmankerl, größer als 2% ist, gewinne ich sogar noch Rentenpunkte. Und da, glaube ich, tut sich gerade was auf, aber das ist Aufklärung. Weißt du, das ist wie heute, wir beide, das ist Information, das ist Wissen schaffen. Und wenn du Wissen schaffst, dann schaffst du auch mehr Transparenz in solchen Systemen.
Die Learnings.
Meine Learnings aus dem Gespräch mit Dr. Thomas Haslöcher. Learning Nummer 1. Zeitwertkonten sind ein modernes Gestaltungsmittel zur Flexibilisierung der Arbeitswelt. Learning Nummer 2. Die Einführung von Zeitwertkonten ist auch und vor allem gerade für den Mittelstand interessant. Eine eigene Expertise ist dafür nicht notwendig. Learning Nummer 3. Die Zukunft der Arbeit wird solche Auszeitmodelle sogar zwingend erfordern, da ein durchgängiges Arbeiten bis zur Rente mit 67 oder darüber hinaus in vielen Fällen gar nicht möglich bzw. nicht sinnvoll ist. Ich könnte mich jetzt wahrscheinlich stundenlang mit dir noch unterhalten, aber wir sind tatsächlich schon so weit durch mit unserem Gespräch und ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du heute zu Gast warst bei Your HR Stage, dem Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir beide uns natürlich sehr über ein Like, ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, auch etwas Diskussion auf LinkedIn und Co. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge.
Dankeschön.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Mit Perso-Blogger Stefan Scheller. Powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.